Zwischen toter Religiosität und geistlichem Anspruch ohne echte Frucht beschreibt die Bibel eine Gemeinde, die weder stark noch beeindruckend wirkt und doch auf besondere Weise vom Herrn geliebt wird. Die Gemeinde in Philadelphia steht als Bild für eine Wiederherstellung des wahren Gemeindelebens, wenig Kraft, aber ein festes Festhalten an Gottes Wort und an dem Namen Jesu. Wer diese Linien im Licht von 1. Mose, der alttestamentlichen Verheißungen und der Offenbarung miteinander verbindet, erkennt, dass der Herr hier nicht nur über eine lokale Gemeinde spricht, sondern über seinen Plan, ein Volk zu gewinnen, das vor der großen Trübsal entrückt und als Säule in seinem ewigen Haus steht. Christus mit dem Schlüssel Davids, Zentrum von Gottes Herrschaft und Haus. Wenn der Herr sich in der Botschaft an Philadelphia als der bezeichnet, der den Schlüssel Davids hat, öffnet sich ein weiter Horizont der Schrift. Am Anfang steht der Mensch in 1. Mose Kapitel 1 Vers 26, im Bild Gottes geschaffen, um zu herrschen. Bild und Herrschaft gehören zusammen, Gott wollte auf der Erde eine sichtbare Darstellung seiner selbst, die zugleich seine Regierung ausübt. Später, im guten Land, wird diese Absicht in der Geschichte Israels konkret. Unter David und Salomo treten zwei Zentren hervor, die Stadt als Ort der Königsherrschaft und der Tempel als Ort der Gegenwart Gottes. In der Königstadt Jerusalem verdichtet sich die Herrschaft Gottes, im Tempel sein Wohnen und sein Ausdruck. Stadt und Haus Gottes sind zwei Gestalten derselben Wirklichkeit, Gott, der inmitten seines Volkes wohnt, um von dort aus seine Herrschaft auszuüben. Der Name der Stadt Gottes, des neuen Jerusalem. Zweitens verheißt der Herr, den Namen der Stadt Gottes, des neuen Jerusalem, auf den Überwinder zu schreiben. Dass der Überwinder den Namen des neuen Jerusalem trägt, bedeutet, dass er ein Teil des neuen Jerusalem ist. David nimmt in dieser Geschichte eine besondere Stellung ein. Er kämpft die Kämpfe des Herrn, bereitet das Reich vor und rüstet alles für den Tempel, auch wenn dieser erst durch Salomo gebaut wird. Deshalb trägt er in der Prophetie gleichsam den Schlüssel zu Gottes Regierung, er repräsentiert den König, der für Gottes Haus sorgt. In Christus, dem größeren David, wird dies erfüllt. Er ist zugleich der wahre König und der eigentliche Tempelbauer, von dem Matthäus Kapitel 16 Vers 18 bezeugt, und ich sage dir auch, dass du Petrus bist, und auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen, und die Pforten des Hades werden nicht den Sieg über sie gewinnen. Der Schlüssel Davids in seiner Hand bedeutet, dass alle Zugänge zu Gottes Reich und zu Gottes Haus durch ihn laufen. Er öffnet in der Sphäre von Gottes Herrschaft und er schließt im Blick auf Gottes Wohnung, bei ihm liegt die Einheit von Königreich und Haus. Das schenkt ruhige Gewissheit, die Geschichte der Gemeinde und auch die Geschichte unseres eigenen Glaubenslebens sind keinem blinden Wechselspiel von Mächten ausgeliefert. Der eine, der den Schlüssel Davids trägt, führt den Faden, und sein Ziel ist nicht weniger als die vollendete Stadt, das neue Jerusalem, in der Herrschaft und Wohnung Gottes untrennbar eins sind. Dieses Ziel wird in der Offenbarung als Stadt beschrieben, die die Form eines Würfels hat, und ihre Länge und ihre Breite und ihre Höhe sind gleich. Der Würfel erinnert an das Allerheiligste im alttestamentlichen Tempel, der innerste Raum, in dem Gott wohnte. Im neuen Jerusalem wird das Allerheiligste zur Stadt, Gottes innerstes Wohnen wird öffentlich, sichtbar, umfassend. Auffällig ist, dass Johannes sagen kann, und ich sah in ihr keinen Tempel, denn der Herr, Gott, der Allmächtige, und das Lamm sind ihr Tempel. Die Unterscheidung von Stadt und Tempel hat ihr Ziel erreicht, Gott selbst und das Lamm sind das Heiligtum, und die ganze Stadt ist von dieser Gegenwart durchdrungen. Wer zu dieser Stadt gehört, steht mitten im Herzschlag von Gottes Regierung und Wohnung. Wenn der Herr also zur Gemeinde in Philadelphia kommt und sagt, dass er den Schlüssel Davids hat, dann redet er zu einer konkreten, schwachen Gemeinschaft und zugleich zur ganzen Geschichte der Gemeinde. Er öffnet Türen hinaus aus religiöser Gefangenschaft in Traditionen, Systeme und Namen, hin zu einem Leben als lebendiger Teil von Stadt und Haus Gottes. Er schließt Türen, wo sein Werk bewahrt werden muss und wo zerstörerische Einflüsse nicht eindringen sollen. Dies ist keine düstere Machtgeste, sondern Fürsorge, derselbe, der Zugang zu Gottes Gegenwart schafft, wahrt auch den Rahmen, in dem diese Gegenwart uns nicht zerstört, sondern trägt. In dieser Perspektive wird der Alltag hell, hinter uns steht nicht ein harter Verwalter, sondern der Sohn Davids, der Schlüsselträger, der uns hineinführt in das, wofür wir geschaffen wurden, Bild und Ausdruck Gottes zu sein und unter seiner milden Herrschaft aufzublühen. Wer sich ihm anvertraut, darf innerlich aufatmen, Die Türen, die er öffnet, führen letztlich immer näher zu Gott. Die Türen, die er schließt, schützen das Werk, das er mit uns begonnen hat, bis es in der ewigen Stadt zur Vollendung kommt. Und Gott sprach, lasst uns den Menschen machen in unserem Bild, gemäß unserer Gleichgestalt, und sie sollen herrschen über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde und über jedes Kriechtier, das auf der Erde umherkriecht. Und ich sage dir auch, dass du Petrus bist, und auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen, und die Pforten des Hades werden nicht den Sieg über sie gewinnen. Im Licht des Schlüssels Davids verliert das eigene Leben an Zufälligkeit. Entscheidungen, Wege, auch Umwege stehen unter der Hand dessen, der Stadt und Haus Gottes miteinander verbindet. Wo er Türen verschließt, muss nicht Verbitterung wachsen, wo er öffnet, ist nicht Überheblichkeit, sondern Staunen angemessen. Die innere Haltung kann sich verändern, weg vom Drang, jede Tür selbst aufzubrechen, hin zu einem Vertrauen, das fragt, welche Tür Christus, der wahre David, gerade vor uns aufschließt. So wird der Alltag zu einem Weg in die Tiefe von Gottes Wohnung und zugleich in die Weite seines Reiches, und selbst unscheinbare Schritte bekommen Richtung auf die kommende Stadt, deren Maß von Gott selbst genommen ist. Philadelphia, wenig Kraft, aber treu zu Wort und Name und bewahrt vor der großen Trübsal. Philadelphia tritt in der Offenbarung ohne äußere Glanzlichter auf. Der Herr beschreibt diese Gemeinde schlicht als eine, die eine kleine Kraft hat. Er wirft ihr nicht vor, klein zu sein, im Gegenteil, er legt Gewicht darauf, was sie mit dieser geringen Kraft tut. Ich kenne deine Werke, siehe, ich habe vor dir eine geöffnete Tür gegeben, die niemand zuschließen kann, denn du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort bewahrt und hast meinen Namen nicht verleugnet. Nicht die Größe der Mittel, sondern die Richtung des Herzens entscheidet. In einer Zeit, in der die Gemeinde weithin im Niedergang ist, in der Traditionen und Systeme das schlichte Evangelium überlagern, gibt es Menschen, die sich vom Herrn zurückrufen lassen zu seinem Wort und zu seinem Namen, nicht als Parole, sondern als Lebensmittel. Niemals irgendeinen anderen Namen annehmen. George Whitefield, ein Zeitgenosse von John Wesley, erklärte einmal, dass er außer dem Namen Jesu Christi keinen anderen Namen tragen wolle. Obwohl Whitefield ein Engländer war, verzichtete er auf den Namen der Kirche von England und gehörte nicht länger zu diesem Namen. Die Kirchengeschichte kennt viele dieser leisen Rückkehrbewegungen. Menschen, die im Schatten großer Konfessionsgebäude das Neue Testament neu lesen, entdecken, dass der Herr seine Gemeinde schlicht Gemeinde nennt, dass sie in seinem Namen zusammenkommt und sich nicht mit fremden Namen schmückt. Paulus spricht in 2. Korinther Kapitel 11 Vers 2 davon, dass er die Gläubigen einem Mann verlobt habe, um sie Christus als eine reine Jungfrau darzustellen. Wenn die Gemeinde sich nach Lehrern, Systemen oder Traditionen benennt, wird der eine Name Jesu verdunkelt, es entsteht eine Art geistlicher Filie, bei der das Herz nicht mehr ungeteilt ist. Philadelphia steht für einen Überrest, der unter vielen Stimmen auf die Stimme des Bräutigams hört und sich nicht binden lässt an das Etikett eines Systems, sondern an die Person des Herrn. Gerade dieser scheinbar unspektakuläre Weg bekommt vom Herrn eine erstaunliche Verheißung. Ein wenig später sagt er, weil Philadelphia das Wort seines Ausharrens bewahrt hat, wird er sie bewahren vor der Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird. Diese Stunde wird in Matthäus Kapitel 24 Vers 21 als große Drangsal beschrieben, wie sie von Anfang der Welt bis jetzt nicht gewesen ist noch je sein wird. Die Bewahrung vor dieser Stunde ist Ausdruck der Wertschätzung des Herrn für eine Gemeinde, die ihn in einer Zeit des allgemeinen Abfalls durch Treue ehrt. Was äußerlich wie eine kleine, unsichere Gruppe aussieht, ist in seinen Augen eine Braut, die er der kommenden Gerichtsstunde entzieht, weil sie sich jetzt schon auf seine Seite gestellt hat. Hier berühren sich Gegenwart und Zukunft. Lukas Kapitel 21 Vers 36 fasst beides in einem Satz zusammen, in dem es heißt, wacht nun zu jeder Zeit betend, damit ihr imstande seid, all diesem zu entfliehen, was geschehen soll, und vor dem Sohn des Menschen zu stehen. Wer mit dem leidenden, verkannten Christus ausharrt, sein Wort in der Spannung der Gegenwart bewahrt und seinen Namen nicht verleugnet, wird nicht ewig unter dem Druck stehen. Die Entrückung vor der großen Trübsal ist keine fromme Fluchtfantasie, sondern die Bestätigung dessen, was jetzt schon unsichtbar geschieht. Christus stellt sich zu denen, die sich zu ihm stellen. Diese Perspektive macht nicht leichtsinnig, sondern ruhig. Sie befreit von dem Drang, in den Augen der religiösen Umwelt groß wirken zu müssen, und stärkt die leise, standhafte Treue, die der Herr in Philadelphia lobt. Eine kleine Kraft, die an das lebendige Wort gebunden ist und den Namen Jesu hochhält, hat in seiner Geschichte Gewicht, weit mehr, als es nach menschlichen Maßstäben den Anschein hat. Ich kenne deine Werke, siehe, ich habe vor dir eine geöffnete Tür gegeben, die niemand zuschließen kann, denn du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort bewahrt und hast meinen Namen nicht verleugnet. Denn ich bin eifersüchtig um euch mit Gottes Eifersucht, denn ich habe euch einem Mann verlobt, um euch Christus als eine reine Jungfrau darzustellen. Der Blick auf Philadelphia lädt dazu ein, die eigene, kleine Kraft nicht länger als Mangel zu deuten, sondern als Raum, in dem Treue Gewicht bekommt. Wo das Wort Christi im Alltag nicht beiseite geschoben und sein Name nicht verwässert wird, entsteht ein unscheinbarer, aber kostbarer Gehorsam. Die Erwartung seiner Bewahrung vor der künftigen Stunde der Versuchung ist dann keine Vertröstung, sondern die Verlängerung dieser Vertrauensbeziehung in die Zukunft hinein. So kann die innere Haltung reifen, nicht groß werden wollen, sondern echt, nicht glänzen, sondern bei Christus bleiben. In dieser Schlichtheit liegt eine große Verheißung verborgen. Vom freigesetzten Gefangenen zur Säule im Tempel Gottes und Teil des New Jerusalem. Die Wirkung des Schlüssels Davids endet nicht an der Gefängnistür. Wenn Christus Türen aus religiöser Gefangenschaft öffnet, führt er nicht in eine grenzenlose Ungebundenheit, sondern in sein eigenes Haus. Die alttestamentliche Hintergrundszene in Jesaja 22 beschreibt einen Nagel an sicherer Stelle, an den Gefäße gehängt werden, ein Bild für eine feste, tragende Stellung im Haus. Auf Christus angewandt, bedeutet das, wer zu seiner Gemeinde gehört, wird nicht auf dem Boden des alten Lebens stehen gelassen, sondern an ihn selbst aufgehängt. Die alten Stützen werden entzogen, und die eigentliche Tragkraft kommt von diesem einen Punkt der Sicherheit. Dass der Überwinder von Gott, vom neuen Jerusalem und vom Herrn in Besitz genommen ist, dass Gott selbst, seine Stadt, das neue Jerusalem und der Herr selbst alle zu ihm gehören, und dass er eins ist mit Gott, mit dem neuen Jerusalem und mit dem Herrn. Der Name Gottes bedeutet Gott selbst, der Name des neuen Jerusalem bedeutet die Stadt selbst, und der Name des Herrn bedeutet den Herrn selbst. Den Namen Gottes, den Namen des neuen Jerusalem und den Namen des Herrn auf den Überwinder zu schreiben, zeigt an, dass das, was Gott ist, die Natur des neuen Jerusalem und die Person des Herrn alle in den Überwinder hineingewirkt worden sind. In der Offenbarung findet dieses Bild seine Steigerung. Der Herr sagt, den, der überwindet, werde ich zu einer Säule im Tempel meines Gottes machen, und er wird auf keinen Fall mehr hinausgehen, und ich werde auf ihn den Namen meines Gottes schreiben und den Namen der Stadt meines Gottes, des neuen Jerusalem, das aus dem Himmel von meinem Gott herabkommt, und meinen neuen Namen. Eine Säule ist kein loser Stein, sie trägt, sie verbindet Fundament und Decke, sie ist in den Bau eingegliedert. Auf keinen Fall mehr hinausgehen, schließt die Unruhe des Ständigen hin und her aus. Der Überwinder steht, gehalten von der Tragkraft Gottes, mitten im Heiligtum. Die Namen, die auf ihm geschrieben werden, sprechen von einer tiefen inneren Verwandlung. Der Name Gottes weist auf Gott selbst hin, der Name der Stadt auf die Natur des neuen Jerusalem, der Name Christi auf seine Person. Was Gott ist, was die kommende Stadt prägt und was Christus ausmacht, wird, wie es heißt, in den Überwinder hineingewirkt. Er gehört nicht nur zu Gott und zur Stadt, sondern Gott und Stadt gehören zu ihm. Dieser Gedanke greift eine Linie auf, die bereits bei Jakob sichtbar wird. Auf seiner Flucht legt er sich in Bethel schlafen, sieht im Traum eine Leiter, die Erde und Himmel verbindet, und sagt am Morgen, dies ist nichts anderes als das Haus Gottes, und dies ist die Pforte des Himmels. Er richtet den Stein, auf dem sein Kopf ruhte, als Säule auf und gießt Öl darüber. Schon hier verbinden sich Haus Gottes, Himmelsberührung und eine aufgerichtete Säule, über die die Salbung fließt. Im Licht des Neuen Testaments wird klar, dieses Haus Gottes ist die Gemeinde, und die Leiter ist Christus selbst, der Himmel und Erde verbindet. Die Säulen, die der Herr im Tempel Gottes aufrichtet, sind Menschen, in deren Leben diese Verbindung Gestalt gewonnen hat, sie tragen etwas von Gottes Gegenwart und vom kommenden New Jerusalem in sich, während sie zugleich fest in der Realität der Gemeinde stehen. Dass der Name des neuen Jerusalem auf den Überwinder geschrieben wird, bedeutet nicht, dass er irgendwann einmal in einer fernen Stadt wohnen darf, sondern dass die Natur dieser Stadt schon jetzt in sein Wesen eingepflanzt wird. Offenbarung 21 zeichnet sie als durchsichtige, von der Herrlichkeit Gottes durchleuchtete Stadt, in der Gott und das Lamm ihr Tempel sind. Wer heute mit Christus als dem Nagel des Hauses verbunden ist, lernt Schritt für Schritt, von dieser kommenden Wirklichkeit her zu leben. Die Maßstäbe der Stadt, Klarheit, Gemeinschaft, Gotteslicht, prägen seine Entscheidungen. Die Königsherrschaft Gottes und das sanfte Licht des Lammes beginnen, seine Reaktionen zu bestimmen. So entsteht im Verborgenen, was einmal öffentlich sichtbar sein wird. Den, der überwindet, werde ich zu einer Säule im Tempel meines Gottes machen, und er wird auf keinen Fall mehr hinausgehen, und ich werde auf ihn den Namen meines Gottes schreiben und den Namen der Stadt meines Gottes, des neuen Jerusalem, das aus dem Himmel von meinem Gott herabkommt, und meinen neuen Namen. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, aus dem Himmel von Gott herabkommen, bereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Wer sich von Christus aus engen religiösen Räumen herausführen lässt, entdeckt, dass Freiheit im Reich Gottes nie Bindungslosigkeit bedeutet, sondern ein neues Gehaltensein. Die Erfahrung, an den Herrn aufgehängt zu sein, mag zunächst verunsichern, weil sie vertraute Standpunkte und Sicherheiten in Frage stellt. Doch gerade hier beginnt die Verwandlung zum Säulenleben, nicht mehr alles aus eigener Standfestigkeit tragen zu müssen, sondern getragen zu sein und so andere mittragen zu können. In diesem Geheimnis liegt Trost und leise Freude, der Weg, auf dem Christus uns zu Säulen in Gottes Tempel formt, ist zugleich der Weg, auf dem er das kommende New Jerusalem schon jetzt in unser Wesen hineinschreibt. Herr Jesus Christus, du heilige und wahre Person mit dem Schlüssel Davids, danke, dass du inmitten von Verwirrung und Niedergang ein Volk hast, das an deinem Wort und an deinem Namen festhält. Du siehst unsere geringe Kraft und kennst unsere Begrenzungen, aber du öffnest Türen, die niemand schließen kann, und führst aus Gefängnissen heraus in das lebendige Haus Gottes. Wir loben dich, dass du uns nicht bei äußerlicher Frömmigkeit stehen lässt, sondern uns in dein Haus einbaust, uns an dich hängst wie an einen starken Nagel und uns zu Säulen in deinem Tempel formst. Stärke in uns das Ausharren mit dir, damit wir deine Verwerfung nicht scheuen, sondern mit deiner Geduld dein Wort bewahren und deinem Namen treu bleiben, bis du kommst. Lass in uns jetzt schon etwas von der Wirklichkeit des New Jerusalem aufleuchten, damit Hoffnung, Licht und deine Gegenwart durch unser Leben in deine Gemeinde hineinströmen. Und wenn die Stunde der Prüfung über die Welt kommt, so halte die deinen in deiner treuen Hand und vollende, was du begonnen hast, bis wir ganz in deiner Stadt, bei deinem Gott und unter deinem neuen Namen zu Hause sind. Amen.